The brick walls are there for a reason. Right? The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They're there to stop the other people. We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand.
Komport Nummer 200. Hallo und herzlich willkommen zum 200. Yay! Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 12. März 2010, aufgenommen habe.
It is 12:54.
Jawohl, ja. Bei ziemlich kaltem und noch ein bisschen Restschnee rumliegen lassendem und auch ab und zu mal nieselndem Wetter. Wo es jetzt von mir aus jetzt anfangen dürfte zu regnen. Tut es nicht. Im Intro verstecken sich übrigens die Professoren Randy Pausch und Randy Pausch, gefolgt von einem nicht ganz unbekannten Stück Musik, wo ich einfach mal das Bedürfnis hatte, das sowieso mal unterzubringen. Das erste Pausch-Zitat darf man übrigens kennen. Das werfe ich ja immer wieder gerne ein. Und das zweite, da muss man schon genau wissen, weil das ist eigentlich so ein unauffälliger Nebensatz, der sich mir aber direkt aufgedrängt hat, dass ich den unbedingt mal mitnehmen wollte. Und den ich jetzt auch einfach mal zitieren wollte. So, inhaltlich gibt es diese Woche wieder das allseits beliebte und gewohnte Dreigespann aus zwei Teilen, in denen ich mich mit der Politik befasse und einer Teilfolge, wo ich mich mit Technikneuigkeiten und iPad-Verschiebungen und insbesondere natürlich auch wieder der Content-Mafia befasse. Und was ihr euch jetzt gerade hier genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich Mietmäuler verstecken, also eigentlich genau genommen 1, aber der ist dafür dann umso empörter. Die Vorratsdatenspeicherung, wo die Debatte natürlich weiterging und jede Menge Kleinmeldungen. Klick, 4 Grad, light, rainige, partly sunnige und chillige Greetings. Was? Ja, 10.30 Uhr. 4 Grad, die sich anfühlen wie entweder Windchill minus 2 oder Comfort Level 0. Wind macht 22 bis 33 km/h aus dem Northwest. Wobei ich den Light Rain im Moment hier nicht bestätigen kann. Ich möchte den hier auch nicht bestätigen können. So. Da bin ich denn wieder? Mit den Inhalten, man glaubt das ja kaum. Ein bisschen nieselt es allerdings doch. Gut, dass iPhone einigermaßen wasserfest ist im Moment. So, da hätten wir als erstes mal etwas, das ist aus Twitter gefallen. Taus-Verfahren, Prozess ab Mai gegen Jörg Taus vor dem Landgericht statt Amtsgericht wegen, Anführungszeichen, Medieninteresse und hervorgehobener Stellung des Angeklagten. Ich weiß gar nicht, wer das war, getwittert. Taus hat das dann retweetet. Er meinte dann dazu, ja, lass dir das mal nicht zu Kopf steigen, hier so vom Wege in herausgehobene Position und so. Meinte er so, ja, seine Frau sagt das auch immer zu ihm. Aber ja, also die Medien, die da also zu gut Deutsch jede einzelne Meldung, noch bevor sie irgendwie der Beschuldigte selbst kannte, schon hatten, die haben jetzt dafür gesorgt, dass also jetzt herausgehobene Stellung etc. pp. Da passiert. Na, an sich ist das ansonsten ein ganz stinknormaler Standardfall. Ganz billiges, einfaches Gerichtsverfahren. Aber nachdem ja im letzten Jahr, vor ungefähr einem Jahr nämlich, mit der Hausdurchsuchung doch erstaunlich viele Details zu einem erstaunlich frühen Zeitpunkt in der Presse aufschlugen, und so viele, erstaunlich viele Details, dass ich da auch nochmal auf den SIGINT 09 Vortrag zur Causa Taus verweisen kann, wo nämlich der Herr Mönikes, seines Zeichens Anwalt eines Herrn Taus, auch nochmal so ein bisschen Details durchgucken lässt. So frei nach dem Motto, naja, die Journalisten hätten ihm gesagt, naja, das wissen sie schon seit Wochen, dass da ein Verfahren kommen wird. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wer hat da Informationen raussickern lassen? Wer hat sich also der Straftat des Gerichtsunterlagen rauslassen, schuldig gemacht? Na, das ist eine Straftat. Wäre mal interessant, bisher habe ich allerdings 0, gar nichts von irgendwelchen Ermittlungsmaßnahmen deswegen gehört. Mal ganz davon abgesehen, dass da ja dann auch der Oberstaatsanwalt Herr Riering dadurch aufgefallen ist, dass er sich ständig in die Presse gekullert hat, ständig irgendwie Aussagen von sich gegeben hat, die recht einseitig wirkten und dann auch irgendwie jede Regung des Beschuldigten gleich mit einem Gegenkommentar versehen hat. Na, der Beschuldigte sagt, er hätte das sich aber nur dienstlich, das wäre in dienstlicher Ausübung seines Bundestagsmandats geschehen, sagt der Riering, na, aber der hatte doch keinen Auftrag dazu. Fällt mir dazu ein, komisch, seit wann haben Bundestagsabgeordnete Auftraggeber? Genau, haben sie nämlich nicht. Na, aber hey. Also die Geschichte, die geht jedenfalls dann im Mai weiter. Hatte ich ja letzte Woche als This-Just-In-Meldung schon. Vor allen Dingen, das Interessante an der This-Just-In-Meldung ist, dass es ein Stückchen vorher einen Tweet von Taus gegeben hat. Heise hat ihn sogar verlinkt. Ich habe nachgeguckt, in meiner Timeline ist er nicht aufgetaucht. Ist dann auch erklärt, weswegen ich das dann erst aus der Tagesschau rausgepflückt hatte. Also aus tagesschau.de. Ja. Formulier doch am besten ganze Sätze zum Hund, weil so ein Hund versteht ja auch ganze Sätze. Ja, also jedenfalls die Geschichte, die geht dann da also demnächst auch nochmal weiter. Mal gucken, wie viele schmackhafte Details, die nicht in der Öffentlichkeit an sich stehen, dann in den Presseerzeugnissen auftauchen werden. Ich gehe davon aus, dass da erstaunlich viele Details in der Presse auftauchen werden. Hier ist wohl heute gerade wieder Hunde durch den Wald für Tag. Ja. So, also jedenfalls die Geschichte wird da also in nächster Zukunft auch nochmal wieder weitergehen. So im Mai. Mal gucken, was da noch alles raussickert. Und dann hätten wir da noch Mietmäuler, weil man kann ja jetzt hier nicht nur Ministerpräsidenten mieten, sondern es ist dann also auch noch aufgetaucht, dass auch die SPD Sponsorgeschichten macht, nämlich für Parteiveranstaltungen um Geldgeber aus der Wirtschaft wirbt. Die Bundestagslandesgruppe aus Bremen und Niedersachsen, der auch Parteichef Gabriel angehört, schrieb Unternehmen aus der Region um Sponsorengelder für ein Pfingsttreffen an, das am 19. Mai in der bremischen Landesvertretung in Berlin stattfinden soll. In dem Schreiben heißt es wörtlich: Ich möchte Ihnen heute anbieten, diese Veranstaltung durch Ihr Sponsoring zu unterstützen, um Ihr Unternehmen während der Veranstaltung zu präsentieren. Anders als die CDU bietet die SPD den Sponsoren allerdings keine Einzelgespräche für fünfstellige Summen an. Zumindest schreiben sie es nicht hin. Na, die machen nicht den Fehler, dass sie das in Papier ausdrücken. Vielleicht machen sie es ja trotzdem. Sie schreiben es nur nicht. Und damit wird es dann schwerer nachzuweisen. Stattdessen benutzt man die Formulierung, dass der Parteivorsitzende allen Gästen nach seinem Vortrag zu Gesprächen zur Verfügung steht. Dass eben dieser Parteivorsitzende Sigi Pop seine Anwesenheit bei dem Pfingsttreffen nach dem Öffentlichwerden des Schreibens absagte, verwundert wenig. Immerhin spricht er im Fall Rüttgers von Verdacht auf Bestechlichkeit und fordert öffentliche staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Also ja, ist schon ganz spannend. Na, natürlich ist das eine Praxis, die sie alle machen. Jetzt wurden sie halt dabei erwischt. Mei, da müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Ne? Das ist ja mit den Parteispendenaffären damals genauso gewesen. Ne? Flick-Affäre. Aber ja. So. dann hätten wir da CDU-Spendenzufall. Die Regierung kommt nämlich nicht heraus aus dem Spendensumpf nach dem öffentlichen Aufschrei wegen Zuwendungen aus der Hotelbranche an CSU und FDP, die daraufhin von Mehrwertsteuersenkungen profitieren konnte. Und der noch eher jungen Debatte um die Frage, ob ein Ministerpräsident vermietet werden darf, steht nun eine neue Spendendiskussion ins Haus. Am 10. Februar erhielt die CDU zwei Großspenden. Gönner waren die Deutsche Vermögensberatungs AG, DVAG, mit einer Spende in Höhe von 125.000 Euro sowie die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG, ein Tochterunternehmen der DVAG, welches den Christdemokraten 75.000 Euro zukommen ließ. Insgesamt erhielt die CDU somit 200.000 Euro von dem immer in der Kritik stehenden Finanzvertrieb. Immer wieder in der Kritik stehenden Finanzvertrieb. Zwar ist dies bei weitem nicht die erste Spende der DVAG an die CDU, besonders bemerkenswert jedoch ist der Zeitpunkt der Spende. Derzeit wird ein Antrag der Grünen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Finanzausschuss behandelt. Über einen Antrag der Linken zum gleichen Thema wurde am Donnerstag im Bundestag debattiert. Die Linke fordert darin unter anderem die Einführung einer Verbraucherschutzbehörde, eine verschärfte Haftung für die Emittenten von analogen Anlageprodukten, sofern sie falsche Informationen über das Produkt verbreiten, sowie die schrittweise Abkehr von der Provisionsberatung. Diese soll durch auf Honorarbasis arbeitende zertifizierte Finanzberater ersetzt werden. Bla und so weiter. Also jedenfalls, da hat ein Finanzunternehmen, wo man dann nun wirklich davon ausgehen kann, dass die ein Interesse haben, dass in einer bestimmten Art und Weise abgestimmt wird, Geld über den Tisch wachsen lassen. Genau zu der Phase, genau in der Zeit, wo es dann nun gerade auffällt. Mai, können die nicht irgendwie FDP-kompatibel ein bisschen warten? Oder mussten sie so dringend geldlos werden? Aber ja. Völlig überraschend tritt natürlich jetzt also dieses Aufklärungsprojekt auf Widerstand von der Regierung. Überraschung, Überraschung. Total überraschend. Hätte man ja jetzt gar nicht mit rechnen können. Wer pfeift hier eigentlich die ganze Zeit? Dem möchte ich mal die Pfeife in die Luftröhre rammen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Eigentlich bräuchte es keine Spenden, weil klar, das ist Opposition und Opposition ist böse per se und schon gar nichts, was irgendwie die Linken wollen. Na, von daher, da brauchst du eigentlich keine Spenden für. Warum sie dann doch spenden, wäre da mal eine interessante Frage. Aber ja. Dann gab es da FDP-Reisen. Ich habe es mir am Sonntag erstmal nur von Spon rausgeschrieben. Die Brüllwelle, die verreist mit Sponsoren der FDP. Da gab es irgendwie, Brüllwelle ist ja jetzt in Südamerika unterwegs gewesen die Woche über und da gab es erstmal so die Meldung, da reist einer mit, der hat 2005 eine Summe der FDP gespendet. So, und da reist dann noch einer mit, der hat dann noch relativ kürzlich da, beziehungsweise dessen Unternehmen hat dann noch relativ kürzlich Geld über den Tisch wachsen lassen. Ja, ich meine, kann man machen. Ist noch die Frage, muss man sowas machen? Bin ich der Meinung, nein, muss man nicht, aber nun ja. Kann man sich durchaus ja noch drum kloppen, ob das jetzt nun sinnvoll ist oder nicht. Aber, als hätte ich es geahnt, ging die Geschichte dann natürlich weiter. Erstmal gab es noch eine Meldung von der Opposition. Nämlich SPD, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, habe großen Zweifel, ob Westerwelle überhaupt ministrabel sei. Man gewinnt den Eindruck, dass er diesem Amt nicht gewachsen ist. Wie das fällt ihm jetzt erst auf, sagte er in der Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Westerwelle gelinge es nicht, Staats- und Privatgeschäfte sauber zu trennen. Na, Mai. Fällt mir dazu ein, das ist jetzt nichts Neues. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann hätten eigentlich ganz viele Leute keine Ministerämter verdient. Haben es aber trotzdem gekriegt in der Vergangenheit. Aber ja. Fördert Westerwelle. Der protegiert nämlich nach Recherche in der Berliner Zeitung auf seinen Auslandsreisen viel stärker als bislang bekannt die geschäftlichen Interessen seiner Familie. So gehörte zu der Wirtschaftsdelegation, die ihn Mitte Januar nach Asien begleitete, die Ludwigshafener Firma seines Bruders Kai Westerwelle. Am 13. Januar war Westerwelle zu einer viertägigen Auslandsreise nach Japan und China aufgebrochen. Er wurde von einer nur 10 Unternehmer umfassenden Wirtschaftsdelegation begleitet. Dazu gehörte Ralf Maron, Mehrheitseigner und Geschäftsführer der Firma Far Eastern Fernost Beratungs- und Handels GmbH. Oder soll man das komplett englisch aussprechen? Oder komplett deutsch, jetzt nieselt das. Moment. Anteilseigner des Ludwigshafener Unternehmens ist neben Maron auch Kai Westerwelle, der Bruder des Außenministers. Ein weiterer Miteigentümer der Firma ist die Mountain Partners AG aus der Schweiz. Das Unternehmen gehört dem Westerwelle-Freund und FDP-Großspender Cornelius Boersch oder Boersch, der im Januar ebenfalls zusammen mit dem Außenminister in Asien weilte. Boerschs Mountain Partners AG unterhält seit Jahren geschäftliche Kontakte zu den Westerwelle-Brüdern. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die Brüllwelle fährt also mit Geschäftspartnern seines Bruders durch die Landschaft. Na, also ich meine, allerspätestens da müsste man dann schon irgendwie sagen, Moment, was kommt als nächstes? Und so ganz nebenbei, ne, Westerwelle reist natürlich auch nicht persönlich alleine, sondern seinen Lebenspartner, den Herrn Mronz, hat er auch bei sich. Weil, würde mich mal die Begründung interessieren. Aber ja. Und dann gab es heute eine Meldung, die war so lustig, die muss ich ja einfach reinklappen. FDP-Doppelpunkt, Kritik an Westerwelle gefährdet Demokratie. Berlin, FDP-Generalsekretär Christian Lindner hat die kritischen Berichte über die Reisebegleiter von Außenminister Guido Westerwelle als Gefahr für die Demokratie eingestuft. Wir müssen aufpassen, dass die Demokratie insgesamt nicht Schaden nimmt durch solche Vorwürfe, die da konstruiert werden, sagte Lindner im ZDF. Er wertete die Vorwürfe als Retourkutsche für die von Parteivorsitzenden Westerwelle angestoßene Hartz-IV-Debatte. Westerwelle wird vorgeworfen, befreundete Geschäftsleute mit auf Reisen zu nehmen. Die Vorwürfe sind die Gefahr für die Demokratie? Nein, die Tatsache, dass Westerwelle mit Leuten verreist, mit denen er oder seine Familie Geschäfte machen. Das ist das, was hier die Demokratie gefährdet, weil da nämlich ganz schnell der Eindruck entsteht, dass er nur deswegen die Leute mitgenommen hat, weil sie Geschäfte mit seiner Familie machen. Na, und was es jetzt auch noch Schönes gab, ist mir eben aus der Süddeutschen entgegengefallen. Aus dem RSS-Feed von denen, so frei nach dem Motto, ja, also jetzt die Kritik geht jetzt dahin, ja, also alle Leute, die Brüllwelle kritisieren, die seien ja schwulenfeindlich. Was? Wenn ein Mann mit seiner geschäftstätigen Frau verreisen würde, wäre das genauso schlimm. Oder umgekehrt, eine Frau mit ihrem geschäftstätigen Mann. Was hat das mit schwul zu tun? Sagt mal, Leute, habt ihr den Knall noch nicht gehört? Also ich meine, wer irgendwie auf der Schiene kommt, der möchte dann doch mal irgendwie darlegen, wie er denn da hingekommen ist. Weil das wäre mal interessant. Aber ja. Also jetzt ist die Demokratie in Gefahr, wenn man Brüllwelle vorwirft, dass er irgendwie Klientelpolitik betreibt und auf Reisen Leute mitnimmt, die er da gar nicht mitnehmen müsste. Aber ja. Nö, klar, die Vorwürfe sind das Schlimme. Ne, nicht die Tat an sich. Also da spricht jetzt schon ein ganz interessantes Demokratieverständnis raus. Aber hey, ist die FDP, was erwarten wir von denen? Genau, gar nichts. So, Vorratsdatenspeicherung. Ging natürlich die Debatte auch wieder weiter. Habe ich mir erstmal das Gedrängel aus dem Heiseticker rausgeholt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, befürchtet nach dem Karlsruher Urteil zur Vorratsdatenspeicherung eine Sicherheitslücke bei schwerer Internetkriminalität. Schwere Internetkriminalität. Was ist denn schwere Internetkriminalität? Mord? Mord im Internet? Komisch, ist mir irgendwie neu, dass man Mord im Internet begehen kann. Oder was meint er mit schwere Internetkriminalität? Überweisungen an FDP. Ja gut, das ist ganz schwere Kriminalität, aber das hat nichts mit dem Internet zu tun. Wenn sich das herumspricht, dann wird Internetkriminalität nach Deutschland verlagert, sagte de Maizière der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Na, und hier war ich und hab gedacht, Mensch, de Maizière, der macht ja vielleicht sogar einen nicht total dämlichen Eindruck. Doch, macht er. Aber hey, gut, dass wir da auch nochmal von lesen. Die für einen neuen Gesetzentwurf zuständige Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, FDP, trieb er zur Eile für eine Neuregelung an. Wir sollten einen Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause erstellen. Übrigens, diese Husch-Husch-Gesetzentwürfe sind es, die das Bundesverfassungsgericht regelmäßig kassiert. Na, nur noch mal zur Erinnerung. Jetzt also mal eben schnell einen Gesetzentwurf hinkleistern, heißt effektiv, dass der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei nächstbesten Gelegenheit, also in ungefähr 5 Jahren, dann in Karlsruhe wieder aufschlägt und von den Richtern dann mit mehr oder weniger starkem Unwillen beseitigt wird. Na, also deswegen, ja, mach doch mal eben schnell eine Regelung. Mach doch mal eben schnell. Die ist dann genauso verfassungswidrig wie die vorher. Und dann hat natürlich der Bund deutscher Kriminalbeamter diese Sicht auch noch geteilt und fordert in einer Stellungnahme auf seiner Homepage, jetzt ist der Gesetzgeber gefordert, schnell wieder für Rechtsklarheit zu sorgen. Wieso? Rechtsklarheit haben wir. Vorratsdatenspeicherung in der Form, wie sie da drin stand, gibt es nicht so und damit gelten wieder dieselben Regelungen, wie bevor die Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten ist. War da irgendwas unklar? Nein, also. Ne, gab es da irgendwie mehr Kriminalität? Nicht, dass ich wüsste. Na, auch ganz spannend war ja die Geschichte hier, so irgendwie GDP-Freiberg, der rumgebrüllt hat, ja, jetzt könne man ja gar keine Taten mehr verfolgen wie Beleidigungen. Komisch, Beleidigungen konnte man nicht mehr mit Vorratsdaten verfolgen, seit es da die erste Version der einstweiligen Anordnung aus Karlsruhe gegeben hatte, weil seitdem nur noch Straftaten aus dem Katalog wie Mord und Co. verfolgt werden durften. Na, also wenn Freiberg sich hinstellt und sagt, jetzt kann man aber keine Beleidigungen mehr verfolgen, heißt das effektiv, man hätte die bisher verfolgen können. Inwiefern ist Beleidigung eine Katalogstraftat? Das müsste er dann bei Gelegenheit mal darlegen, und zwar bitte in schriftlich. Wir wollen doch bei Gelegenheit dann auch was haben, dass wir diesen Verfassungsfeind dann auch gleich entsprechend den Verfassungsschutzbehörden melden können. Aber ja. BDK-Chef Klaus Janssen hat die Vorsitzenden der Innen- und Justizministerkonferenz am Freitag schriftlich aufgefordert, noch im März eine gemeinsame Sonderkonferenz der Gremien einzuberufen. Ziel müsse es sein, innerhalb der nächsten 8 Wochen ein verfassungskonformes Speichergesetz auf den Tisch zu haben, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Verfassungsrichter hatten das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und so weiter, bla bla. Unionsinnenschwafel-Hackfresse Wolfgang Bosbach, der mit der Flachpfeife, sieht aber keinen sachlichen Grund für ein Abwarten. Selbst wenn die EU ihre Richtlinie im Herbst ändere, werde sie kaum strengere Vorgaben machen als das Bundesverfassungsgericht, sagte er. Nö, ist klar. Woher will der das wissen? Vielleicht stellt die EU fest, dass eine Vorratsdatenspeicherung mit den EU-Menschenrechtsregelungen nicht kompatibel ist und deswegen schlicht und ergreifend komplett zu entfallen hat. Das, was das Bundesverfassungsgericht nicht erlassen konnte, weil es dafür dann nämlich in die EU-Kompetenzen hätte reingreifen müssen. Na, wäre durchaus nicht ausschließbar. Ich meine, okay, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber hey, lasst mich doch noch mal ein bisschen träumen. Auch Niedersachsens Innenminister Uwe Schöneblub dringt zur Eile. Ich verstehe die zögerliche Haltung der Justizministerin nicht. Sie muss das Urteil nur noch abschreiben. Einfacher geht es nicht, kritisiert er in der Hannoverschen Allgemeinen. Na, das Urteil nur noch abschreiben. Nur noch mal zum Mitmeißeln. Im Urteil steht drin, das Maximale, das Allerhöchste, was noch gerade so verfassungskonform wäre folgendes, Blafasel und so weiter. Und Schöne Schwafel verlangt das also jetzt das absolute Maximum dessen, was gerade noch verfassungskonform möglich sein könnte, im Gesetz drin stehen muss. Na, was ist denn das für ein Verständnis? Ja, wir schränken die Rechte einfach mal so weit ein, wie es gerade noch so geht. Hey, schaffen wir sie doch einfach ab. Na? Was soll denn der Scheiß? Was soll das, dieses so tun, als würde ihn das Grundgesetz interessieren? Schöne Blub interessiert sich mal für gar nichts. Na? Also, ey, so eine Hackfresse, so eine Pfeife, ey, das macht mich sauer. So, sauer genug. Ja, dann gab es da auch noch eine Aussage von Peter Schaar, dass auch für Firmen wie Google oder Facebook strengere Regeln gelten müssten. Private Datensammlungen großer Unternehmen, zum Beispiel von Google, sind ja schon viel genauer, umfangreicher und aussagekräftiger als das, was durch eine staatlich verordnete Speicherung erfasst wird, sagt er dem Fokus. Was Google macht, ist auch eine Art Vorratsdatenspeicherung, das kann ich nicht anders sehen. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite machen die zumindest, oder wurden sie in der Vergangenheit noch nicht dabei ertappt, dass ihnen so viele Daten abhanden gekommen wären? Sie wurden noch nicht dabei ertappt, dass sie die dann irgendwie für missbräuchliche Zwecke nutzen wollten? Ne, siehe die Debatte um die Mautdaten. Wie schnell ging es doch, nachdem die Maut eingeführt war, dass damals noch Schäuble rumgebrüllt hat, dass man die doch unbedingt benutzen müsste? Es könne doch nicht sein, dass man diese Daten hätte, aber nicht benutzen würde. Ja, aber ja. Ja. Und natürlich kam dann auch wieder Aigner aus dem Gebüsch gehüpft und hat ihre Kritik an Googles Datensammelpraxis erneuert und ihre Forderungen konkretisiert. Es sei nicht akzeptabel, dass Bürger sich erst im Netz informieren müssten, ob ihr Haus für den Googler-Dienst Streetfjef fotografiert und ins Web gestellt worden sei. Dem Spiegel sagte Aigner, Google muss die breite Öffentlichkeit über das Projekt und die Widerspruchsmöglichkeiten informieren, etwa mit Anzeigen in der Presse. Der Internetkonzern müsse akzeptieren, dass ein Teil der Gesellschaft das Netz nicht nutze. Ja, Also ich meine, genügend fundierte Kritik an der dummen Kuh gab es inzwischen. Deswegen verweise ich einfach mal auf die vergangenen 2 Wochen. Ich muss es nicht nochmal wiederholen. Wirklich nicht. Und dann gab es da noch irgendwie eine Kommune, der Bürgermeister der Gemeinde Kernen im Remstall, Rems-Murr-Kreis, hat Google aufgefordert, auf die Befahrung der Straßen und die Veröffentlichung der Bilder im Internet zu verzichten, wegen, weil es hätte da viele Anfragen gegeben, bla Fasel. Fällt mir dazu spontan ein, wenn er eine Rechtsgrundlage hat, auf der er Google Fahrzeugen verbieten darf, die öffentlichen Straßen zu benutzen, dann möge er diese Gesetzesgrundlage doch mal rausholen. Wenn er keine Gesetzesgrundlage hat, dann kann er diesen Wunsch äußern, aber dieser Wunsch kann dann genauso gepflegt ignoriert werden. Aber ja. So, dann gibt es da noch ein passendes Zitat zur politischen Stimmungsmache rund um die Vorratsdatenspeicherung, die nämlich der Wissenschaftler Hans-Jörg Albrecht im aktuellen Spiegel liefert. Total überrascht über die Diskussion um Sicherheitslücken und angeblich nicht mehr aufklärbare Straftaten ist der Chef des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, Hans-Jörg Albrecht. Er hält sie für leicht hysterisch, politischen Interessen geschuldet und überhaupt nicht nachvollziehbar. Die aktuelle Panikstimmung sei durch keinerlei Hinweis auf Forschung und Praxis belegt. Dazu fällt mir dann nur ein. Jupp. So, und dann gab es einen Tiefschlag vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der dann nämlich einen Brief an die Merkelin geschrieben hat, wo der Schreiberling sich dann auf die These versteigt, das Bundesverfassungsgericht habe sich vor der Urteilsfindung ausgesprochen einseitig durch den Chaos Computer Club beraten lassen. Was dann ja erstmal, also einerseits ist es mal was ganz was Neues, dass jetzt also auch irgendwelche kriminellen Beamten die Bundesverfassungsrichter Dingen beschuldigen, die, drücken wir es mal höflich aus, nicht nachvollziehbar sind. Auf der anderen Seite scheinen die bundeskriminellen Beamten, die bundesdeutschen kriminellen Beamten wohl alle irgendwie im Tiefschlaf gewesen zu sein, als es dann in der mündlichen Verhandlung darum ging, dass da ein Jörg Zierke und ein Chef des Münchner, der Münchner Polizei als bayerischer LKA-Präsident da waren und ihre Sicht der Dinge veräußert haben, wo sie wohl irgendwie kein gar so gutes Bild abgelegt haben. Aber hey, wenn die kriminellen Beamten da unbedingt zitiert werden wollen, und ja, die Bezeichnung kriminelle Beamte haben sie sich verdient. Wer so ein Bullshit von sich lässt, möchte erstmal beweisen, dass er nicht kriminell ist. Ja, viel Spaß beim Versuchen. Und nein, eine Unschuldsvermutung lasse ich jetzt erstmal nicht gelten. Na? Also, das sind Behauptungen, da frage ich mich schon, was soll denn der Scheiß? So eine Richterschelte, schreibt hier auch Herr Stadler, hätte man früher schlicht als ungehörig angesehen. Mit Blick auf den BDK ist lächerlich, aber vermutlich das treffendere Adjektiv. Na, die brüllen rum. Ihr habt euch aber vom CCC beraten lassen. Ja, weil der Chaos Computer Club nämlich fundiert darlegen kann, was aus Sicht seiner Vertreter denn nun Sachstand ist. Und zwar in einer Form darlegen kann, dass das so manch anderem nicht ganz so einfach fällt. Warum sollte man nicht auf die hören? Na, da nennen sie auch keinen Grund. Aber hey, sie heulen sich bei Merkel aus. So, dann hat Rösler mal wieder einen Vorstoß veranstaltet. Er will nämlich was. Er will nämlich das Pharma-Preismonopol brechen. Laut Fokus plant nämlich die Regierung einen radikalen Umbau des Arzneimittelmarktes. Das Magazin meldet unter Berufung auf einen Expertenbericht, dass festgesetzte Höchstpreise drohten, sollte es in Verhandlungen der Krankenkassen mit der Pharmaindustrie zu keiner Einigung kommen. So sollen mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu nur, das angekündigte Konzept zur Kostensenkung bei Medikamenten sei noch nicht fertig. Ja, Kostensenkungen bei Medikamenten, indem nämlich einfach keine Medikamente mehr bezahlt werden. Na, weil hier die Pharmabranche irgendwie dazu zu zwingen, dass sie weniger Geld nehmen, das geht ja nicht. Außerdem sind das Klienten und deswegen wollen wir das sowieso nicht und deswegen geht das mal ganz schnell wieder weg. Aber ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Na, mal ganz davon abgesehen, dass, wie war das, wenn es irgendwie Druck bei den Verhandlungen gibt, hey, dann machen die Pharmakonzerne ganz einfach eins, bevor sie sich an den Verhandlungstisch setzen, nehmen sie ihren Wunschpreis und knallen da nochmal irgendwie 300% drauf und damit fangen sie dann an, in die Verhandlungen zu gehen. Und wenn sie dann auf ein Drittel runtergehandelt werden, dann sind sie nämlich bei ihrem Wunschpreis und, oh Überraschung, das können sie dann gerade so hinnehmen mit ganz lautem Zähneknirschen. Ne? Und sparen tun wir dann alle gar nichts. Da gab es jetzt dann auch noch irgendwie die putzige Meldung, dass irgendwelche Bilanzen aus den Krankenversicherungen raussickern würden, die darauf hindeuteten, dass da irgendwie Milliarden zu viele Einnahmen drin wären. Was ich dann schon irgendwie so ein bisschen eigenartig finde, weil meines Wissens die Jahresbilanzen erst fertig gemacht werden können Ende nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr, weil irgendwelche, wie hieß das blöde Ding? Risikostrukturausgleich, irgendwie sowas. Das Zeug, das wird erst sonst wann berechnet. Und bevor das nicht berechnet ist, weiß noch nicht mal mehr jede Kasse, was sie denn nun eigentlich an Einnahmen hatte. Im Jahr 2009. Und das dauert bis Ende 2010, bis da mal irgendwas rausfällt an offiziellen Zahlen. Von daher ist schon putzig, aber ja. Dann bereitet die Regierung eine Bankensonderabgabe vor. Die Banken sollen sich mit einer Sonderabgabe an den Kosten zur Rettung des Finanzsektors beteiligen. Das Bundesfinanzministerium arbeite mit Hochdruck an einer neuen Bankenregulierung, sagte Unionsfraktionsvize Michael Meister der Wirtschaftswoche. Mit der Sonderabgabe soll auch ein Puffer für künftige Krisen gebildet werden. Laut Meister wird der Entwurf bis zum 19. Mai vorliegen. Dann tagen die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Berlin, um den Weltfinanzgipfel vorzubereiten. Wie lang war der Bankenboom doch gleich her und wie viel haben die Pfeifen bisher gemacht, die Regierungspfeifen? Gar nichts. Na, sie haben bisher immer schön getönt, ja, wir wollen aber nicht, dass Banken nochmal so groß werden, dass sie uns erpressen können. Wir wollen nicht nochmal von Banken erpresst werden, die so groß sind. Wir wollen das aber nicht und wir wollen das nicht und wir wollen das übrigens nicht. Und getan haben sie gar nichts. Null. Nada. Niente. Na, jetzt gab es auch irgendwo die Bestrebung, dass doch hier der Sonderfonds zum Bankenaufheben doch unbegrenzt verlängert werden möge, wegen, weil die bräuchten ja noch viel länger Geld. Was ja dann schon irgendwie so komisch ist, weil, also entweder jemand legt mir jetzt mal da, warum die Krise eigentlich länger dauern sollte, oder ich finde das einfach mal scheiße. Ich beschließe, ich finde das einfach so scheiße, dann reicht das auch. So, dann gab es auch nochmal ein paar Meldungen aus der Ecke DNA-Fail. Die als Phantom von Heilbronn in die Kriminalgeschichte eingegangene Polizeipanne war gar kein Einzelfall. Weil das Bundeskriminelle Amt, das ist übrigens um 11, das Bundeskriminelle Amt intern berichtet, es gebe in der DNA-Datenbank der Behörde mindestens 7 weitere Fälle, in denen die DNA-Spuren vermeintlicher Verbrecher tatsächlich von Polizisten stammen, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Na, nur nochmal für den Hinterkopf, da gab es mal irgendwann so eine Geschichte, dass irgendwer meinte, hey, liebe Polizisten, lasst uns doch von euch allen mal die Gendaten erfassen, damit, wenn wir an einem Tatort Spuren finden, wir gleich abgleichen können, welche sind Verunreinigungen durch die Fahnder da, wo dann die Gewerkschaft der Polizei laut brüllend aus dem Gebüsch gerannt kam. Nein, das geht gar nicht. Das wäre ja eine Erfassung der Gendaten aller Polizisten, das ist ja gar nicht. Ja, Mensch, dann lasst uns die Verdächtigen suchen. Wie wär's damit? Wir fangen einfach mal in den Polizeidienststellen an, nehmen von jedem Polizisten die Genspuren und die, bei denen wir einen positiven Treffer haben, werden dann erstmal erstens zusammengeschlagen, zweitens gefesselt, drittens gefesselt auf einer Matratze untergebracht und wenn die sich dann plötzlich selbst in Flammen setzt, dann ist das reiner Zufall. Das darf man ja nur mit Asylbewerbern. Ja, na dann. Ja. Aber hey. Also ja, da gibt's also noch ein paar mehr. Dann gibt's ein Prüglizisten-Update von der Freiheit-Statt-Angst-Demo. 12. September. Ist ja gerade mal ein halbes Jahr her. Hey, da kann man doch langsam mal ein Update kriegen. Also gab's dann im Heise-Ticker. Ein halbes Jahr nach den Übergriffen von Polizisten auf den Teilnehmer einer Berliner Datenschutzdemonstration sind die Ermittlungen abgeschlossen. Wie es weitergeht, ist aber unklar. Die Akten liegen inzwischen bei den Anwälten des beschuldigten Polizisten zur Einsicht. Wieso das? Es gab da zwei Beschuldigte. Na, den Reißer und den Schläger. Da gibt's nicht einen Beschuldigten, da gibt's zwei Beschuldigte. Gut geschlagen hat einer, ja. Die anderen haben sich dann draufgeschmissen. Aber ja, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, ob sie Anklage erhebt. Der Rechtsanwalt des verprügelten Radfahrers kritisierte das Verfahren als viel zu lang. Der Fall hatte nach der Demonstration am 12. September 2009 für Aufsehen gesorgt, weil auf Filmaufnahmen im Internet zu sehen war, wie ein Polizist einen Radfahrer am Hemd zurückzerrt, ein anderer Polizist ihm ins Gesicht schlägt und der Mann dann zu Boden gedrückt wird. Der Anwalt des Radfahrers kritisierte das Verfahren, dass das Verfahren sich ohne Grund hinziehe. Wir haben sehr viel zu den Ermittlungen beigetragen und sind frustriert, dass es nicht weitergeht, sagte Johannes Eisenberg, der DPA. Die machen einfach nichts. Auch gegen Polizisten müsse der Staat schnell und nachhaltig das Recht durchsetzen, gerade gegen Polizisten. Aber ja, eine lückenlose Zusammenstellung der Ereignisse aus verschiedenen Filmausnahmen zeige deutlich, dass der Radfahrer nichts getan habe, außer einem Polizisten nach dessen Dienstnummer zu fragen. Daraufhin sei er verprügelt worden. Die Polizei wertete nach den Demonstrationen am Potsdamer Platz Videos aus und leitete gegen mehrere Beamte von Amts wegen Ermittlungen zur Körperverletzung im Amt ein. Zwei beschuldigte Beamte wurden in den Innendienst versetzt, aber nicht suspendiert. Polizeipräsident Dieter Glitsch hatte lückenlose Aufklärung angekündigt und betont, er wolle nicht, dass ein mögliches Fehlverhalten einzelner Beamter die erfolgreichen Bemühungen aller Mitarbeiter in Misskredit bringe. Hat allerdings seinen fetten Arsch auch noch nicht in Bewegung gesetzt, dass mal irgendwas passieren würde, ne? Aber hey, ich meine, supi, kann man noch ein bisschen aussitzen in den Fall. Ne? Ich meine, da gibt's Polizisten, die, drücken wir es mal vorsichtig aus, also Polizisten, die erstmal bewusst wegsehen, insbesondere die mit den Kameras, na, was ja dann alleine auch schon ein Ermittlungsverfahren wert wäre, warum die eigentlich wegsehen. Vereitlung einer Straftat im Amt. Hust. Ja, ist meines Wissens übrigens auch eine Straftat. Aber hey. Ja, und dann die Prüglizisten da, die zwei Pfeifen. Und die Pfeifen, die sich um die rumgruppieren. Und deren Chef. Also da gibt es eine ganze Menge Leute, die verdammt viel zu erklären hätten. Warum jetzt irgendwie die Staatsanwaltschaft auf den Akten sitzt und nichts tut, wäre mal eine interessante Frage. So, gab es am Sonntag diese Meldung. Am Dienstag habe ich mir hier dann noch US-Folter-Details reingeklappt. Da gibt es nämlich genaue Instruktionen an die Befragenden, wie sie denn nun zu foltern haben. Sie sollen zum Beispiel Wasser immer genau dann über die Befragten kippen, wenn die gerade ausgeatmet hätten, damit sie dann auch ja schön Wasser einatmen würden. Und außerdem können sie ihre Hände benutzen, um das Wasser schön da zu halten, wo sie es auch schön hinhaben wollen, nämlich genau da, wo die Gefolterten einatmen. Die sollen also tatsächlich Wasser einatmen. Und das ist dann nur, also, ne? Also Waterboarding nur mit einem Tuch ist schon Folter. Waterboarding mit einem Tuch und mit explizit, wir lassen die schön Wasser atmen, ist also, drücken wir es mal vorsichtig aus. Da möchte ich doch hoffen, dass die Verantwortlichen noch zur Verantwortung gezogen werden für. Wird nicht passieren, aber hey, ich hoffe einfach mal. Außerdem wurde ihnen erlaubt, 6 separate 40 Sekunden Anwendungen von Wasser in jeder 2-Stunden-Sitzung und außerdem sollten sie Wasser über die Nase und den Mund für insgesamt 12 Minuten pro Tag kippen und um die Befragten, die Gefolterten am Leben zu erhalten und sicherzustellen, dass sie nicht an Erbrochenem ersticken, wurden sie dann auch noch mit Flüssignahrung versorgt. Ja, also zu gut Deutsch, das Ganze riecht nach heftig organisiert. Da haben sich Leute verdammt intensiv Gedanken gemacht, wie man die Leute möglichst effektiv foltern kann, ohne dabei die spanische Inquisition fragen zu müssen. Aber hey, na, also die Pfeifen, die dafür mitverantwortlich sind, die will ich vor Gericht sehen, und zwar ganz fix. So, dann gab es ein Datenschutzurteil. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich die Bundesrepublik Deutschland im Einklang mit einem Antrag der EU-Kommission für schuldig befunden, mit der in den Bundesländern vielfach gehandhabten Praxis der staatlichen Aufsicht über Instanzen zu Datenschutzkontrolle gegen EU-Recht verstoßen zu haben. Das ist so eine Geschichte, dass irgendwie Datenschutzaufsichtsbehörden, die also private Datenschützer noch irgendwie beaufsichtigen, keine Ahnung, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert, die seien wohl nicht unabhängig genug vom Staat. Das sind nicht die Bundes- und Landesdatenschützer, die unter den Innenministern sitzen, gemeint, sondern da ist noch irgendwie was anderes gemeint. Aber ja, also die EU, beziehungsweise der EU-Gerichtshof, stellt fest, Deutschland hält sich nicht an Datenschutzregeln der EU. Gut, dass auch das nochmal rauskommt. Gut, ist jetzt halt nur ein Detailproblem, aber ja. Und ein verdammt langer Heise-Artikel. So, dann muss ich mal gucken, wie viel haben wir hier noch? Okay, es sind noch ein paar Meldungen. Hätten wir mal anonyme Domains, Strafverfolger aus Großbritannien, den G8-Staaten und von Interpol fordern, dass gefälligst Domains nicht mehr anonym registriert werden können sollen, weil nur wegen Anonymität ist böse. Na, wo kämen wir auch hin, wenn man sich im Internet irgendwie anonym eine Domain zulegen könnte? Ja, fällt mir so spontan ein, vielleicht irgendwohin, wo man dann auch mal Äußerungen tätigen könnte, für die man sonst gefoltert wird, aber hey. Und der BGH hat gesagt, bei Jugendstrafen ist eine nachträgliche Sicherungsverwahrung ganz toll und erlaubt. Und deswegen darf da jetzt jemand nachträglich sicherungsverwahrt werden. Nachträgliche Sicherungsverwahrung finde ich sowieso immer so ein bisschen eigenartig. Da wird also, nachdem jemand dann seine Haftstrafe abgesessen hat, beschlossen, dass er aber nicht freigelassen werden darf, weil, irgendwer meint, er wäre gefährlich. Ich hoffe doch, dass dieses irgendwer meint dann wenigstens fundiert genug ist, weil sonst absurde Strafverlängerungen. Here we come. Habe ich mir am Dienstag hier reingeklappt. Dann habe ich von Fefe geklaut. Dubai hat nach dem Mossad-Dingens neulich mal ihre Passkontrollen verschärft und finden plötzlich Dutzende weitere manipulierte Pässe. Ich frage mich ja, ob die jetzt in ihrer Paranoia Gespenster sehen oder ob der Mossad wirklich so dämlich ist, die ausgerechnet jetzt immer noch alle über Dubai fliegen zu lassen. Die Leute mit den gefälschten Pässen nämlich. Ich habe keine Ahnung, was davon zutrifft, aber ich habe es mir am Mittwoch hier reingeklappt. Dann gibt es da ein Terrorgesetz in USA. Herr McPommes hat jetzt nämlich ein Nachfolgegesetz eingebracht, wo unter anderem die befristete Inhaftierung von US-Bürgern in Militärgefängnissen ohne Verfahren und das Abschaffen der Miranda-Regelung, sie habe das Recht zu schweigen, geregelt werden soll. Betrifft mich ja nicht, können wir jetzt meinen. Aber, wen betrifft's denn? Nun ja, also der Präsident, der soll Kriterien festlegen, um ein Individual als High-Value-Detainee zu festzulegen, wenn, 1. poses a threat of an attack on civilians or civilian facilities within the US or facilities abroad. Also jemand, der irgendwie etwas angreifen könnte oder unterstützen könnte. 2. Eine Gefahr für das US-Militärpersonal oder Militäreinrichtungen darstellen könnte. 3. Potential intelligence value. Ah, jemand, der für die Geheimdienste eventuell interessant sein könnte. Kann man dann auch mal hochgeheimen Geheimgefangenen erklären und einfach mal so hochgeheim festnehmen und unbegrenzt lange festhalten, ohne dem irgendwelche Rechte einzugestehen. 4. Ist ein Mitglied von Al-Qaida oder einer Terroristengruppe, die mit Al-Qaida irgendwas zu tun hat. Oder 5. Alle anderen Leute, die der Präsident mal eben für sinnvoll erachtet. Komisch, in den USA gab es eigentlich so Checks and Balances, dass der Präsident nichts alleine entscheiden konnte. Das hier riecht mir heftig nach, der Präsident soll alles alleine entscheiden können. Muss man das gut finden? Dann gibt's Korruptionsbekämpfung. Habe ich auch von Fefe geklaut. Von wem wir uns dann nämlich bei der Korruptionsbekämpfung mal eine Scheibe abschneiden können? Na, von Bolivien. Erstmals ist nun die strafrechtliche Verfolgung von öffentlichen Amtsträgern möglich, die sich illegal an Gütern des Staates bereichert haben. Wer plötzlich zu Reichtum gekommen ist, muss fortan bei Behördenverdacht den Ursprung seines Vermögens erklären. Die Sanktionen reichen von einer möglichen Enteignung des Privatbesitzes bis hin zu Gefängnisstrafen von bis zu 14 Jahren. Haben wir hier nicht, ne? Weil sonst wäre Brüllwelle nämlich schon längst im Knast. Bouffier ist gerichtsuntreu, der hessische Innentrottel. Der hat nämlich einen Typ aus seinem Wahlkreis zum Polizeipräsidenten gemacht, obwohl ein Verwaltungsgericht ihm genau das verboten hatte. Also so ein bisschen komisch ist das schon und Bouffier ist sich irgendwie keiner Schuld bewusst. Hessischer Innentrottel, nur nochmal für die Erinnerung. Aber ja, also bei Innentrotteln scheint da so ganz allgemein irgendwie das eine oder andere Schräubchen locker zu sein. Dann gab es da noch den Hausaufgabe-Ziehen. Sarrazin hat jetzt nämlich rumgetönt bei irgendeiner Veranstaltung, so frei nach dem Motto, ja, Hausaufgaben müssten mehr kontrolliert werden und es müsste jeden Tag vor Beginn des Unterrichts überprüft werden, ob die Schüler Hausaufgaben gemacht haben. Und wenn sie nicht gemacht haben, werden die Eltern zitiert, so Sarrazin. Außerdem schlug er Sanktionen beim Kindergeld vor. 2x Hausaufgaben nicht gemacht, Kindergeld um 50% gekürzt, sagte Sarrazin. Was meinen Sie, was auf einmal Hausaufgaben gemacht werden? Ja, also ich meine, der alte Sack ist 65, der hat keine Ahnung von gar nichts mehr, aber kann er nicht seine dämliche Fresse einfach mal halten? Mann, das ist ja schon peinlich, was der so von sich gibt. Bah. Und für den bezahlen wir übrigens alle Geld, ne? Bundesbank-Vorstandspfeife, ohne Aufgaben. Für den bezahlen wir Geld, dass er seinen fetten Arsch da platt sitzt. Ja, ich meine, gerne doch. Und, Leuthäuser Schnarrenberger hat er noch verkündet, also man bräuchte keinen Internetminister. Wir sind der Meinung, einen zusätzlichen Internetminister oder IT-Minister in der Bundesregierung brauchen wir nicht. Ja, weil ihr so viel Ahnung von Internet und IT und überhaupt allem habt. Ich meine, eigentlich bräuchtet ihr auch noch einen Grundgesetzerklärminister, der euch mal das Grundgesetz erklärt, weil ganz offensichtlich habt ihr da auch Schwierigkeiten mit. Aber hey, vielleicht noch einen Korruptionsverhinderungsminister. Wobei, da bräuchte man mehr als einen. Und in Großbritannien gibt es dann eine Zensurmeldung. Dem britischen Schatzamt zugeordnete Regierungsbehörde OGC, Office of Government Commerce, hat nämlich eine Direktive an Ministerien und so weiter rausgelassen, dass IT-Aufträge doch nur noch an Firmen gehen, die auch gefälligst die Zensurlisten erfüllen. Na, die freiwillige Zensur. Ja, dann ist die auf einmal nicht mehr ganz so freiwillig. Geil. Na, fällt mir da so spontan ein. So, und dann werfen wir schnell einen Blick in die Musik. Da wohnt Panacea mit dem letzten Titel, den ich von denen habe, aus dem Album We the Broken. Der heißt Too Little, Too Late, ist 3 Minuten 29 lang, zu finden im Podsafe Music Network. Und danach gibt's aus der Quersendung vom 4. März was Spannendes zur Vorratsdatenspeicherung in 2.45. So, und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Und ja, und sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Child on the floor. Eine Kläranlage soll für Klarheit sorgen. An sich kann man davon kaum zu viel bekommen. Im Gegenteil, sind wir nicht ständig bedroht von Unklarheit? Der Durchblick fehlt und das derzeit ganz besonders bei der Polizei. Weil ja das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung gekippt hat, müssen die Datenhamster jetzt ihre Speicher löschen.
Für uns ist das wirklich ein Rückschlag, das muss man deutlich sagen, weil wir viele schwere Verbrechen nicht aufklären können.
Ehrlich, die können jetzt keine Verbrecher mehr schnappen. Wie haben sie denn das früher gemacht?
Ach mei, früher ist ja auch vorbei, auch bei der Polizei. Wissen Sie noch, wie man sich früher zum Pizzaessen verabredet hat, ohne Handy, ohne E-Mail?
Nein, keine Ahnung.
Ja eben, das ist halt in alle Lebensbereiche so bei uns auch. Und haben wir ohnehin ein lauter uraltes Klump, da sie fix jetzt. Wissen Sie, wenn mein Bub sehen darf, mit was für einem Laptop dass ich arbeiten muss, dann darf er nicht wissen, ob er lachen oder woanders soll. Sie fix jetzt, mach's halt.
Ja, was wollen Sie denn machen?
Na, ich will ja das nach dem GPS-Signal schauen, damit ich weiß, wo ich bin, aber die Scheißkisten lassen nicht.
Sie sind hier im Querstudio.
Ja, das sagen nur Sie. Ja? Und bis vor kurzem hätte ich diese Aussage auch noch überprüfen können. Sie hätte ich überprüfen können. Überhaupt alles Sie da hätte ich überprüfen können. Ja? Und jetzt darf ich gar nichts mehr. Deswegen diese Verfassungsrichter, die haben ja keine Ahnung von der Terrorbekämpfung.
Naja, jalla. Aber ich meine, es geht.
Jalla. Ah, Mann hat recht. Bin ich auch gegen Urteil von verfassten Richtern.
Mit Laden.
Was? Wer? Was?
Osama!
Mit Laden!
Ja, ich bin auch Laden, aber es lädt einfach nicht, das Klump! Nein, da steht Osama Bin Laden!
Wer? Ist das der Westerwelle?
Wer?
Ja, der Esel, weil der Heinrich Geißler doch gesagt hat,
nein, das ist der meistgesuchte Terrorist der Welt!
Da können Sie überhaupt nicht sicher sein, ohne Daten kann man überhaupt nichts sicher sagen, das sage ich Ihnen, und ich habe keine Daten, weil ich glaube...
Du hast recht, die Vorratsdaten sind der richtige Weg.
Meinen Sie?
Allah will es, denn wenn die Ungläubigen immer nur ihre Daten glauben, kann ich auf meinem Eselchen immer davonreiten.
Sie fix es lot nicht.
Ungläubiger, drücke F4.
F4? Aha, und? Jetzt geht's. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin falsch.
Jetzt ist er weg.
Wer?
Ach, wurscht. Mann, das wäre jetzt ein Benefit gewesen. Osama Bin Laden hier bei uns After Hour im Studio. Jetzt muss ich erst mal chillen.